Herr, du richtest mich wieder auf und du hebst mich zu dir hinauf. Aufgerichtet, das ist das Thema, über das ich heute sprechen will. Perspektivenwechsel, das war jetzt gerade schon ein interessanter Perspektivenwechsel für mich, von da drüben hier rüber zu kommen, hatte sich heute so ergeben, dass beides dran ist, Musik mitsingen und predigen. Aber ich freue mich drauf, ich freue mich, euch ein bisschen in meine Gedanken mit hineinzunehmen zu diesem Thema. Und ich möchte zu Beginn den Text lesen, über den ich sprechen möchte. Ich habe ihn als Ganzes nicht auf der PowerPoint. Wir gehen gleich durch die Verse ein bisschen durch, dann seht ihr die alle. Ich denke, jetzt könnt ihr einfach mal zuhören und den Text einmal so auf euch wirken lassen, bevor wir dann gleich ein bisschen ins Detail gehen. Und zwar ist der Text aus Lukas 13, die Verse 10 bis 17. Als Jesus einmal an einem Sabbat in der Synagoge lehrte, sah er eine Frau, die durch einen bösen Geist verkrüppelt war. Seit 18 Jahren war sie verkrümmt und konnte nicht gerade stehen. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte: Frau, du bist von deiner Krankheit erlöst. Dann berührte er sie und sofort konnte sie sich aufrichten. Da lobte sie Gott und dankte ihm. Der Synagogenvorsteher war jedoch empört darüber, dass Jesus die Frau an einem Sabbat geheilt hatte. Die Woche hat 6 Tage, an denen man arbeiten kann, sagte er zu den Versammelten, kommt an diesen Tagen, um euch heilen zu lassen, aber nicht am Sabbat. Doch der Herr sagte, ihr Heuchler, arbeitet ihr nicht auch am Sabbat, wenn ihr euren Ochsen oder Esel im Stall losbindet und zur Tränke hinausführt? War es denn nicht genauso dringend, dass sich diese gute Frau oder diese Tochter Abrahams, auch wenn gerade Sabbat ist, von der Fessel befreite, in der Satan sie seit 18 Jahren gefangen hielt? Damit beschämte er seine Feinde und alle anderen freuten sich über die wunderbaren Dinge, die er tat. Dieser Heilungsbericht der verkrümmten Frau, der ist mir wichtig geworden vor gut einem Jahr. Da habe ich eine Fortbildung zum Thema Leiterschaft gemacht. Es ging um achtsam leiten. Das ist ja so ein Modewort heutzutage. Man macht alles sehr achtsam. Aber es war sehr spannend. Und unter anderem hat der katholische Theologe Anselm Grün einen Vortrag gehalten über Leiterschaft. Und er hat diese Heilungsgeschichte, diesen Bericht, diese Heilung mit eingebaut und verwendet. Und da ist mir das mal richtig wichtig geworden, was er dazu gesagt hat. Und dann habe ich mich so in den letzten Monaten immer wieder mal mit diesem Bericht beschäftigt, mit dieser Heilung beschäftigt und wollte euch heute einfach mal ein bisschen mit reinnehmen in die Gedanken, die ich dazu so gesammelt habe, die in mir gewachsen sind in den Monaten. Und da der Bericht recht kurz ist, ist das schön, kann man auch mal wirklich so auf die einzelnen Verse schauen und einzelne Worte sich ein bisschen anschauen, und das möchte ich gern mit euch machen. Also die ersten 2 Zeilen oder die ersten 1,5 Verse, da heißt es, als Jesus einmal an einem Sabbat in der Synagoge lehrte, sah er eine Frau, die durch einen bösen Geist verkrüppelt war. Ich weiß jetzt nicht, wie viele von euch schon mal hier oben gestanden haben und gepredigt haben. Also mir fällt es nicht immer ganz leicht, einzelne Leute zu sehen, wenn ich hier stehe. Heute sind jetzt nicht ganz so viele da, da geht es noch so ein bisschen und ich sehe so ein paar bekannte Gesichter. Aber es ist gar nicht einfach, Leute richtig zu sehen und wahrzunehmen, wenn man so vor einer größeren Menge Leute steht und lehrt oder was sagt. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie voll die Synagoge war, wo Jesus da geredet hat. Aber ich finde das enorm, erstmal, dass Jesus diese Frau sieht. Er sieht die Frau. Und noch mehr, er nimmt sie wahr. Er nimmt sie wahr in ihrer Person, in dem, wer sie ist. Gut, sie war wahrscheinlich auch auffällig als verkrüppelte Frau. Trotzdem nimmt er sie wahr und sieht sie und sieht, wie es ihr geht. Er hat also auch einen Eindruck von ihrer Situation, denn es heißt ja nicht nur, sie war verkrüppelt, sondern Jesus sieht, dass sie von einem bösen Geist verkrüppelt war. Also eine Frau, die seit langer Zeit verkrüppelt war, und Jesus sieht sie und nimmt sie wahr. Und wahrnehmen, wie gesagt, ist, glaube ich, mehr als einfach nur dieses physische oder physikalische Sehen, sondern eben eine Person wahrnehmen, etwas zu spüren, etwas zu sehen, wie es der Person geht. Und das finde ich spannend hier, dass Jesus das tut. Er sieht die Frau, er nimmt sie wahr. Und Vers 11 sagt dann weiter, Seit 18 Jahren war sie verkrümmt und konnte nicht gerade stehen. Ich weiß nicht, ob die Frau sich überhaupt noch erinnert hat, wie es war, als sie noch gerade stehen konnte. 18 Jahre ist eine lange Zeit. Ein Kommentar, den ich gelesen habe, hat gesagt, das ist eine Generation, 18 Jahre. Das ist eine wirklich lange Zeit, die diese Frau verkrüppelt war, dass sie nicht sehen konnte. Ich habe mal nach Bildern geguckt, wir können vielleicht mal das nächste, da habe ich was gesehen. Ich habe unterschiedliche Bilder gesehen, wie das interpretiert wird, diese Verkrüppelung, die diese Frau hatte. Aber ich stelle mir das schon so ein bisschen so vor, dass sie eben so dieses Gebeugtsein hat, ne? Dass sie so niedergedrückt ist. Und ich denke, wir sollten das vielleicht mal ein bisschen ausprobieren. Also wenn ich predige, muss man immer ein bisschen mitmachen. Also steht mal auf, wer kann, und beugt euch wirklich mal runter, so wie ihr das hier in dem Bild seht. Und dann schaut mal, was ihr noch wahrnehmt, was ihr seht. Und versucht mal, die anderen anzuschauen. Versucht mal, eurem Nachbarn ins Gesicht zu schauen. Das wird ganz schön schwierig, gell? Das ist gar nicht so ganz einfach. Also dieses Verkrüppeltsein, wenn man so niedergebeugt ist, das macht was mit einem. Das macht wirklich was mit einem. Da laufen verschiedene Sachen ab. Wir sind plötzlich nicht mehr so beweglich. Ne? Wir sind eingeschränkt. Unser Gesichtsfeld ist eingeschränkt. Wir sehen nicht mehr so viel. Wir sehen auch nicht mehr, wo es hingeht. Also ich sehe jetzt nicht mehr, wo es hingeht. Wo soll ich hinlaufen? Wo sind die anderen? Wir nehmen die Leute um uns herum nicht mehr wahr. Oder nur sehr schwierig. Es fällt uns schwer, den Leuten ins Gesicht zu schauen. Es passiert auch was mit der Atmung. Wenn wir uns so zusammendrücken, kann man auch nicht mehr gut atmen. Ne? Also irgendwann kriegt man da so ein bisschen Schwierigkeiten. Also es passiert wirklich etwas mit einem, wenn wir so gebeugt sind. In diesem letzten Jahr ist das für mich nochmal an einem anderen Beispiel deutlich geworden, was ich mit euch teilen will. Ich habe einen kleinen Neffen bekommen, der ist jetzt 9 Monate alt und der heißt Tim. Und einige wissen auch, dass Tim es in den ersten Monaten sehr schwer hatte. Der hatte das sogenannte KISS-Syndrom, also er hatte eine etwas verrenkte Wirbelsäule. Ich kenne mich da jetzt nicht so ganz genau aus, aber es hat dazu geführt, dass er nicht wirklich normal sich bewegen und keine normale Haltung einnehmen konnte. Das heißt, er hat immer so eine Schonhaltung eingenommen, auch als Neugeborenes und als Baby, um den Schmerz wegzudrücken oder nicht zu spüren, der durch diese Verkrümmung in der Wirbelsäule hervorgerufen wurde. Und das hatte ganz, ganz viele Auswirkungen. Für meine Schwester sicherlich die schlimmste, dass der Tim wirklich 3-4 Stunden am Stück schreien konnte, weil er einfach keine Position gefunden hat. Die Position, wo es ihm einigermaßen gut ging, war so auf der linken Seite und dann mit dem Kopf so nach hinten irgendwo rüberhängt, dann schien es okay zu sein, aber es ist jetzt auf Dauer auch nicht wirklich eine gesunde Haltung. Und das war so eine ganz schwierige Phase. Da die Verdauung hat nicht funktioniert. Eltern wissen, wie wichtig das ist bei Neugeborenen, wie sehr man darauf achtet, dass dieser Aspekt funktioniert, und das funktionierte gar nicht. Und es war wirklich eine ganz, ganz, ganz schwierige Zeit. Also diese Verkrümmung, dieses Verschobensein der Wirbelsäule hatte ganz enorme Auswirkungen auf dieses kleine Baby, was dazu geführt hat, dass es gar nicht normal sich entwickeln konnte, gar nicht normal sich halten konnte. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Aber mal den Vergleich zu ziehen, diese Frau, 18 Jahre hat sie ein wirklich eingeschränktes Leben geführt. Wahrscheinlich auch verachtet und auf sie hinuntergeschaut, weil natürlich so eine Verkrüppelung für die Bevölkerung um sie herum und für die Juden auch mit einem Fluch Gottes oder mit nicht vorhandenem Segen interpretiert wurde. Und dann kommt die nächsten 2 Verse, die ich einfach unglaublich cool finde. Verse 12 und 13. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte: Frau, du bist von deiner Krankheit erlöst. Dann berührte er sie und sofort konnte sie sich aufrichten. Das ist für mich wirklich ein spannender Vers. Ich finde das einfach toll. Und zwar einmal auch, weil hier ausnahmsweise mal nicht der oder die Kranke sich an Jesus wendet, was wir oft lesen. Häufig sind es die Leute selber, die zu Jesus kommen, ihm hinterherrufen, seine Kleidung berühren. Aber hier ist Jesus es, der diese Frau zu sich ruft. Und er sagt, komm her. Und ihr sagt erstmal eine Freiheit zuspricht. du bist von deiner Krankheit erlöst. Also dieses Zusprechen von Heilung und von Befreiung. Und dann berührt er sie und sie kann sich aufrichten. Also ich möchte nicht wissen, was das bedeutet, wenn man sich nach 18 Jahren dieses Gekrümmtseins aufrichten kann. Was ist das für ein Perspektivenwechsel? Was ist das für eine Neuerung, wenn ich plötzlich aufrecht stehen kann und mich umschauen kann, wenn ich wahrnehme, wer um mich herum steht, wenn ich sehe, was um mich herum geht, wenn ich mich nicht mehr anstrengen muss, um überhaupt irgendwen sehen zu können. Ich finde das total spannend, dieses Aufgerichtetsein. Ihr könnt das ruhig auch nochmal ausprobieren, braucht nicht aufzustehen, aber einfach so im Sitz mal sich so ein bisschen aufzurichten, so die Schultern zurück ein bisschen aufrichten. Es passiert auch wieder etwas mit einem. Es ist tatsächlich etwas, was in uns etwas auslöst. Ich meine, ich weiß, dass wenn man so auf den Berg geklettert ist oder so, ne, dann macht man das ja oft so, dieses, so richtig einmal tief durchatmen, ne, so man sieht was Großes, man richtet sich auf. Beim Singen macht man das übrigens auch. Meine Gesangslehrerin hat früher immer von Aufmachen gesprochen, sich aufmachen hier. Also strecken, Schultern zurück, aufmachen. Das bewirkt wieder etwas, das bewirkt etwas in uns. Atmen funktioniert nicht, wenn wir so zusammengedrückt sind. Wir sehen mehr, wir können sehen, wo es hingeht. Es findet eine echte Veränderung statt und es ist auch so ein Gefühl von Wohlbefinden. Wir sind aufgerichtet. Um auf meinen kleinen Neffen Tim zurückzukommen. Tim war dann, ich weiß gar nicht mehr, 4, 5 Monate alt, als er dann einen Termin bekommen hat und eingerenkt wurde. Da hat so ein Arzt, der nichts anderes den ganzen Tag macht, als diese kleinen Würmchen einzurenken, so ein bisschen an der Wirbelsäule für 20 Minuten rumgedoktert und meinte dann, ja, jetzt geht's auch nach links. Vorher ging es nur nach rechts mit dem Kopf, jetzt geht's auch nach links. Und meine Schwester sagt immer, die kam mit einem anderen Kind zurück. Ich habe ihn hier auch mal, genau, ihr müsst ja an meiner Freude ein bisschen teilnehmen. Genau, also sie sagt immer, der kam wirklich als anderes Kind zurück. Sie sagt, ich bin mit einem anderen Kind nach Hause gekommen. Weil der sich ganz anders bewegen konnte, weil der plötzlich ganz andere Haltungen einnehmen konnte. Der mag bis heute nicht gerne Auto fahren, da ist vielleicht noch so ein leichtes Trauma, aber vielleicht, er sitzt jetzt auch in einem Maxi-Cosi oder jetzt schon in einem etwas anderen Sitz und sitzt da drin und kann Auto fahren, ohne dass er Schmerzen hat. Meine Schwester sagt immer, die Eltern können das jetzt nachvollziehen. Das Erste, was passierte, sie kamen nach Hause und sie mussten 4-mal die Windeln wechseln. Also plötzlich funktioniert, was funktionieren soll und was vorher nicht funktioniert hat. Also es ist gewaltig, was das verändern kann, wenn sich unsere Haltung ändert, wenn wir aufgerichtet sind. Und das finde ich einfach cool. Der Teil der Geschichte endet damit, oder diese Erzählung endet damit, da lobte sie Gott und dankte ihm. Und das ist eigentlich ein recht typisches Ende, was wir am Ende von vielen, vielen Heilungserzählungen sehen, ist, dass sie mit Lob Gottes enden. Also die Frau lobt Gott. Ich glaube, da, wo wir in diese neue Haltung kommen, wo man aufgerichtet ist, wo man Perspektive hat, da kommen wir auch wieder oder können ganz neu wieder in das Lob Gottes hineinkommen, wo wir Gott danken und loben für das, was er uns tut. Und da möchte ich mal noch so ein bisschen anknüpfen an die Osterzeit oder die nachösterliche Zeit, in der wir jetzt sind. Denn da gibt es auch ein Bild, was mir immer sehr viel sagt und sehr viel bedeutet, nämlich, dass der Vorhang im Tempel zerrissen ist. Als Jesus starb, ist der Vorhang im Tempel von oben bis unten zerrissen. Und der Vorhang im Tempel, der hat das Allerheiligste abgetrennt. Dahinter war die Präsenz Gottes hinter diesem Vorhang. Da war Gott, hat dort seine Wohnung gehabt. Und da ist er präsent gewesen, da konnte man Gott begegnen. Und da durfte kein Mensch rein, außer dem Hohepriester zu ganz, ganz seltenen Zeiten. Denn hinter den Vorhang zu treten, bedeutete den sicheren Tod. Niemand konnte vor Gott stehen. Niemand konnte Gott ins Angesicht schauen, ohne zu sterben. Große, große Glaubenshelden wie Moses und Elia haben Gott von hinten gesehen. Das kann man dann im Alten Testament mal nachlesen. Hat Gott sie in Felsspalten gesetzt und sie konnten so ein bisschen von hinten Gott sehen. Aber niemand konnte wirklich in der Präsenz Gottes stehen, ohne zu sterben, weil wir schuldig sind, weil wir Sünde haben. Und das ist dieses Bild, dieser Vorhang, der uns trennt von Gott. Dieser Vorhang, der uns abteilt, die sündigen Menschen und der heilige Gott. Und Karfreitag, wo Jesus gestorben ist, unsere Schuld getragen hat, ist dieser Tempel von oben bis unten zerrissen. Also da müssen die Priester auch mit ziemlich großen Augen drauf geschaut haben, was da passiert ist, dass dieser Vorhang so von alleine von oben bis unten zerrissen ist. Und das hat auch wieder dieses Bild, dass wir jetzt frei, aufrecht vor Gott stehen können, weil unsere Schuld vergeben ist. Und das ist eigentlich unglaublich, wenn man das mal mit dem Alten Testament vergleicht, wie das so war. Gott ist immer noch heilig. Ich glaube, wir werden immer noch auf unsere Gesichter fallen, wenn wir mal vor ihm stehen. Aber wir sind Königskinder. Wir sind vergeben, uns ist vergeben. Wir können aufrecht vor Gott stehen. Und ich glaube, Gott will uns auch aufrichten. Und durch seine Vergebung, dadurch, dass er unsere Schuld getragen hat, richtet er uns auf. Und wir können aufrecht stehen und Gott loben. Für mich ist dieser Bericht, dieser Heilungsbericht auch ein Bild geworden. Das sagt für mich ein bisschen mehr aus, das ist jetzt vielleicht schon angeklungen, als allein so diese körperliche Heilung, die dort stattfindet. Es ist mir zu einem Bild geworden, wie Gott uns eben durch seine Vergebung und durch das, was er für uns tut, immer wieder auch aufrichten will. Uns aufrecht durchs Leben gehen lassen will. Ich denke, auch im Neuen Testament ist Heilung sehr oft verknüpft. Also es ist die seelische Heilung und die körperliche Heilung ist oft sehr eng verknüpft, wie bei dem Gelähmten, der durch das Dach runtergelassen wird. Und das Erste, was Jesus tut, ist, er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann heilt er ihn, um zu zeigen, dass er die Macht hat, Sünden zu vergeben. Also diese seelische Gesundheit und die körperliche Gesundheit, das war oft zusammengehangen, war ein Bild. Und für mich wird hier nochmal so deutlich, wie Gott uns als Menschen wirklich aufrichten will, wie er uns ruft, wie er Beziehung mit uns bauen will und wie er uns einlädt, als Königskinder und als Hohepriester, wie die Bibel sagt, vor ihm zu stehen und ihn zu loben und anzubeten. Und da möchte ich noch ein paar Gedanken mit euch teilen. Also, Uwe hat ja eben gesagt, ich leite Wycliffe Deutschland jetzt seit schon fast 2 Jahren. Das ist ein relativ stressiger Job, um das mal vorsichtig auszudrücken. Es gibt immer viel Entscheidungen zu treffen, viel zu tun und das ist nicht immer einfach. Und ich glaube, wenn ich jetzt mal fragen würde, wer von euch das kennt, so ein bisschen voll den Stress zu haben und sich so ein bisschen schlapp zu fühlen, wird es wahrscheinlich nicht viele Hände geben, die nicht hochgehen. Wir alle kennen das, wenn wir so viel Sorgen haben, wenn wir viel zu tun haben, wenn wir Stress haben, wenn Entscheidungen anstehen, wenn Sachen nicht so gut laufen. Wir fühlen uns oft wirklich so niedergedrückt. Und ich merke das manchmal richtig, dass du dann so ein bisschen in dich hineinsackst, ja, und dass man so wirklich so ein bisschen nach unten kommt, weil man so diese Last spürt. Und ich habe ja viel im interkulturellen Raum gearbeitet und habe auch gelernt, dass wir Deutschen da ehrlich gesagt besonders gut drin sind. Das ist auch ein Vorteil, denn wir haben ein sehr hohes Verantwortungsgefühl. Deshalb sind wir so verlässlich. Auf Deutsche kann man sich immer verlassen, das sagt jeder, weil wir so ein wahnsinnig hohes Verantwortungsgefühl haben. Das ist auch gut so. Aber es drückt uns auch nieder, weil wir immer das Gefühl haben, wir sind unheimlich gut darin, so die Last der Welt auf unseren Schultern zu spüren, weil wir immer alles regeln und alles klären und alles lösen müssen. Und diese Verantwortung spüren, dass wir es tun müssen. Und das habe ich auch ganz stark. Und dann bin ich oft wirklich so sackig in mich hinein. Und das Interessante ist, dass dieser bedrückende Stress oder diese bedrückenden Sorgen oft genau die gleichen Auswirkungen haben wie so eine körperliche Verkrümmtheit. Wir sehen nur noch das, was direkt vor uns liegt. Wir haben keine Perspektive mehr. Wir sehen nicht mehr, wo der Weg hingeht. Wir sehen die Möglichkeiten nicht mehr. Wir sehen nur noch das, was direkt vor uns ist, das Problem, die Schwierigkeiten, die Sorgen. Alles andere sehen wir nicht mehr. Das Atmen wird schwer. Ich finde es das interessant, dass so Angstattacken oder Panikattacken, also ich hoffe nicht, dass die irgendwer hier hat, aber dass die oft auch mit Atemnot einhergehen. Sowas hat Auswirkungen. Wir alle wissen, dass Stress körperliche Auswirkungen hat. Da redet man heute ja ganz viel drüber, ne? Kopfschmerzen, andere Dinge. Wir haben Stress, wir lassen uns so niederdrücken. Und es hat Auswirkungen darauf, wie wir leben, was wir sehen, wo wir hingehen, wie viel Bewegungsfreiheit wir eigentlich noch haben, weil uns die Perspektiven fehlt. Und ich glaube, dass da wirklich Gott uns aufrichten will. Er nimmt uns nicht immer die Lasten und Probleme, wenn wir zu ihm kommen. Das ist ein bisschen schade, wenn wir sagen, nimm doch mal einfach weg die Probleme. Das funktioniert nicht immer so. Aber ich glaube, dass Gott uns eine Hoffnung gibt, dass Gott uns auch eine Freude schenken will und eine Hoffnung schenken will, dadurch, dass er uns vergeben hat, die uns in die Lage versetzt, uns auch trotz der Schwierigkeiten, Sorgen und Probleme aufzurichten, uns gerade hinzustellen, gerade vor Gott zu stehen. Ich habe mir das so ein bisschen angewöhnt tatsächlich, wenn ich mich mal so richtig niedergedrückt fühle, auch wenn ich so im Bürostuhl sitze, dass ich das einfach mal mache, dass ich mich einfach so ein bisschen aufrichte, mich so gerade hinsetze und sage, Gott hat diese Dinge für mich getragen. Es ist bei Gott in den besten Händen und er will, dass ich aufrecht durchs Leben gehe. Er will nicht, dass ich niedergedrückt bin von meinen Sorgen. Er will, dass ich aufrecht durchs Leben gehe. Hilft nicht immer, aber ist ein Anfang, so, sich das so zu vor Augen zu führen, was er wirklich will. Ich bete dann einfach, Gott, ich gebe dir meine Last, ich lege sie ab. Ich will mich nicht niederdrücken lassen, sondern ich will mich von dir befreien lassen. Es ist, wie gesagt, nicht immer, aber es ist ein gutes Bild. Und ich will mich daran erinnern, dass Gott diese Frau wirklich wundersam aufgerichtet hat, was sich keiner vorstellen konnte, was nach menschlichem Verständnis nicht fähig ist. Und ich will auch glauben, dass Gott auch mich in meinen Sorgen und Nöten aufrichten kann, auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, wie das funktionieren soll und dass auch ein Wunder braucht, damit das funktioniert. Ich lade euch mal ein, ich werde das jetzt nicht mehr machen, vielleicht auch mal Jesaja 53 zu lesen. Da wird so ein bisschen über Jesus noch gesprochen. Vielleicht, wenn ihr Lust habt, das zu Hause mal zu machen, nächste Woche. Jesaja 53 ist eine prophetische Rede über Jesus, den Messias. Und da wird das nochmal so deutlich, dass Jesus unsere Schuld, unser Leid, unsere Sorgen, unsere Krankheit getragen hat. Das heißt nicht, dass wir aus allem raus sind. Wir machen immer noch Fehler, wir sind immer noch schuldig, wir sind immer noch krank. Aber er hat es am Kreuz getragen und er will uns aufrichten und er will, dass wir aufrecht vor ihm stehen und dadurch Perspektive haben, einander wahrnehmen können und Gott loben können. Am Ende möchte ich noch kurz auf den Kontext der Heilung eingehen. Da steht Verse 14 bis 17, dass ich lese einfach nochmal die vier Verse. Der Synagogenvorsteher war jedoch empört darüber, dass Jesus die Frau an einem Sabbat geheilt hatte. Die Woche hat 6 Tage, an denen man arbeiten kann, sagte er zu den Versammelten, kommt an diesen Tagen, um euch heilen zu lassen, aber nicht am Sabbat. Doch der Herr sagte, ihr Heuchler, arbeitet ihr nicht auch am Sabbat, wenn ihr euren Ochsen oder Esel im Stall losbindet und zur Tränke hinausführt? War es denn nicht genauso dringend, dass ich diese Tochter Abrahams, auch wenn gerade Sabbat ist, von der Fessel befreite, in der der Satan sie seit 18 Jahren gefangen hielt? Damit beschämte er seine Feinde und alle anderen freuten sich über die wunderbaren Dinge, die er tat. Auch hier ist wieder interessant, dass der Synagogenvorsteher nicht Jesus angreift und sagt, du sollst nicht heilen, sondern er geht direkt auf das schwächere Glied, nämlich die verkrüppelte Frau, und sagt den Leuten, hey, ihr sollt nicht kommen, um euch heilen zu lassen. Dabei hatte die Frau ja ursprünglich gar nichts gesagt. Jesus hat sie ja gerufen und geheilt. Und der Vorsteher sagt ihr, das ist jetzt, du hast dich schuldig gemacht, weil du dich hast heilen lassen an diesem Sabbat. Am Sabbat wurde nicht gearbeitet und wurde nicht geheilt. Der Sabbat war heilig für die Juden. Da wurde wirklich wenig getan. Man durfte nur eine bestimmte Anzahl von Schritten laufen an dem Tag. Also es war sehr, sehr streng geregelt. Und Jesus schreitet da sofort ein und sagt, Moment, Moment, Moment. Das ist nicht korrekt. Ihr macht ja auch andere Sachen. Und es ist wichtig, dass diese Tochter Abrahams, damit spricht er ihr auch eine Ehre zu, als Teil des Volkes Israel, diese Tochter Abrahams heute geheilt wurde, dass sie aus dieser Fessel befreit wurde. Und das ermutigt mich auch nochmal so im übertragenen Sinne, dass Jesus nicht zulassen will, und dafür kämpft, dass wir nicht immer wieder runtergedrückt werden. Dass wir da, wo er uns aufgerichtet hat, wo er uns befreit hat, auch nicht zulassen will, dass wir immer wieder in diese gebeugte Haltung kommen und uns wieder klein machen lassen und uns wieder niederdrücken lassen, sondern Jesus sagt, nein, lass dir das nicht reinsagen, lass dir das nicht vormachen, dass das so ist, sondern ich habe dich aufgerichtet, ich habe dich befreit, ich habe dich von Schuld befreit, ich habe dich von der Last befreit, ich trage es für dich. Wir gehen zusammen durch das Leben. Du darfst aufgerichtet mit offenem Brustkorb, mit guter Atmung und mit Kraft durchs Leben gehen. Ich wünschte, das wäre so einfach, aber es ist für mich einfach ein gutes Bild, was ich mit euch teilen wollte. Mich also dass wir uns vielleicht immer wieder mal dran erinnern, Gott hat uns aufgerichtet, er hat uns befreit, er hat uns geheilt, er hat uns in eine Beziehung mit ihm hineingebracht. Der Tempelvorhang ist zerrissen, wir können vor Gott stehen und er möchte, dass wir so aufgerichtet durchs Leben gehen und ihn loben. Und das ist das Tolle, es endet mit dem Lob Gottes. Deshalb haben wir heute ganz bewusst auch den Lobpreisteil hinter die Predigt gestellt, weil wir uns diese Zeit jetzt nehmen wollen, Gott zu loben, anzubeten und zu preisen, dafür, dass er uns befreit hat, dass er uns aufgerichtet hat und das vielleicht auch nochmal beten und spüren dürfen. Herr, du hast uns aufgerichtet, wir wollen als aufrechte Menschen mit Kraft und mit Wahrnehmung durchs Leben gehen, für andere da sein, andere wahrnehmen, unseren Weg sehen und vorwärts gehen mit dir. Bevor wir so in den Lobpreisteil einsteigen, möchte ich noch beten mit uns. Herr Jesus, es hat dich wirklich alles gekostet. Du bist am Kreuz für uns gestorben. Du hast diese Trennung von Gott in Kauf, von deinem Vater in Kauf genommen, um ja wirklich am Kreuz alle Schuld zu tragen. Herr, und du möchtest, dass wir in dieser Freiheit leben, die uns das schenkt, diese Schuldvergebung, die uns das schenkt. Und Herr, das fällt uns oft schwer. Es fällt uns oft so schwer, wirklich als deine Kinder, als deine Erben, als deine hohe Priester zu leben, gerade wenn es mal schwer ist, wenn wir uns niedergedrückt fühlen, wenn die Last uns wirklich zu erdrücken scheint. Herr, wir beten, dass du uns immer wieder aufrichtest, dass du uns hilfst und zeigst, was es bedeutet, in deiner Gnade, in deiner Freiheit zu leben und wirklich aufrecht zu leben, so dass wir ja die Menschen um uns herum wahrnehmen können, dass wir ihnen gegenüber sein können, dass wir dein Licht sein können, dass wir ja deine Liebe und Gnade weitergeben können, dass wir sehen, wohin der Weg geht, dass wir sehen, wo das Ziel ist, dass wir unsere Augen aufs Ziel gerichtet halten können und dass wir dich loben können, mit aufgedecktem Angesicht dich loben können. Wir preisen dich, Herr. Du bist unser Herr und unser Heiland. Du hast uns befreit und uns aufgerichtet. Und wir danken dir. Amen.